für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Am Ende treffen wir uns hier auf für Süd. Nach einer ernüchternden Woche, würde ich mal zumindest aus BVB-Fansicht behaupten. Patrick, hallo, wie siehst du es?
Ja, guten Morgen. Ich sehe es ganz genauso. Zwei Unentschieden, die sicherlich vermeidbar gewesen wären. Eins, was noch ziemlich nachhängt, dieses 2:2 gegen Bodø in der Champions League, wo dann ja Schlotterbeck auf den Putz gehauen hat, wo du gesehen hast, dass der BVB überheblich arrogant aufgetreten ist. Und jetzt der Spieltag, der abgeschlossen wurde aus BVB-Sicht mit einem 1:1 in Freiburg. Gehen wir gleich mal tiefer rein, wo man auch noch sagen kann, am Ende ist der BVB noch gut bedient gewesen mit diesem 1:1, gerade wenn man diese zweite Halbzeit nach der roten Karte durch Bellingham sich anschaut, ganz, ganz viele Chancen zugelassen, Freiburg ganz klar am Drücker gewesen und was unterm Strich eben doppelt bitter ist, der Freitag fing schon damit an, dass alle meinten, jetzt spielen die hier alle für uns, Leipzig verliert das Spiel an der alten Försterei, am Sonntag lassen die Bayern dann auch noch federn gegen Mainz. Also es war ein Spieltag, wo du einen richtig großen Step hättest machen können, wo du so dieses Grummeln und diese Unzufriedenheit, die im Umfeld herrscht, vielleicht auch ein bisschen im Keim ersticken hättest können, aber hätte, wie hat Lothar immer gesagt, wäre Fahrradkette, ne?
Ja, wäre Fahrradkette, aber bei den Bayern muss man halt echt schon sagen, die haben jetzt zweimal Punkte liegen lassen in Berlin und gegen Mainz. Und wenn du die beiden Spiele nur gewonnen hättest, dann hättest du jetzt 4 Punkte mehr, dann wärst du auf 3, 5 Punkte an den Bayern dran. Musst du dir mal vorstellen, musst du dir mal eben auf der Zunge zergehen lassen. Aber
ja, wobei sie auf, da oben Bayern nichts zu suchen haben, da reden wir gleich auch drüber.
Genau, da reden wir gleich noch drüber, aber ich wollte jetzt tatsächlich erst noch mal einmal auf das Spiel gegen Freiburg schauen. Und pass auf, wir nehmen uns jetzt tatsächlich mal den Rotsünder raus. Es klingt jetzt hart, ne? Joe Bellingham, an dieser roten Karte hat Kobel 80% Anteil. Das war ein
mindestens,
Dreckspass.
Mindestens.
Ja. Du könntest auf 90, ich lasse mich auch auf 90 ein, habe ich kein Problem mit. Ja. Das war ein Dreckspass. Das war ein richtiger Dreckspass, hat er hinterher auch sofort zugegeben, hat er Joe, und das fand ich auch taktisch sehr, sehr gut von Kobel, als Führungsspieler den jungen Joe Bellingham sofort aus der Schusslinie genommen, sofort gesagt, mea culpa, mein Fehler, er kann da nichts für, war ein Dreckspass.
Der Junge tut mir leid, hat er sogar gesagt. Ne?
Der Junge tut mir leid, der kann da gar nichts für. Das fand ich taktisch, also kommunikationstaktisch von Kobel nach dem Spiel genau richtig. Das musste sein, weil es könnte dann noch mehr auf Joe Bellingham einprasseln. Aber wir müssen uns trotzdem Joe mal ein bisschen im Detail anschauen. Über die gesamte Saison verteilt. Und das mache ich jetzt nicht an einer Aktion, an einer roten Karte fest, die er jetzt bekommen hat, die einfach unglücklich war, sondern
erstmal ganz kurz, Jesko, Einwurf, da sind wir uns alle einig, dass, weil da gab es ja auch wieder die eine oder andere Diskussion, also Bellingham, das ist eine klare rote Karte, ne? Auch laut Regelwerk, Notbremse, kommt ein Tick zu spät, der Ball wird einfach schlecht gespielt und er schüttelt ja einfach nur den Kopf und läuft vom Platz, da wird auch gar nicht groß diskutiert, weil es auch schon mal hier und da dann BVB-Fans gaben, die gefragt haben, für was gibt's rot, aber nochmal kurz zur Einordnung, darüber streiten wir glaube ich nicht, dass die auf jeden Fall rot ist und dass das völlig in Ordnung ist, genau.
Ja, ja. Also dafür gibt's halt schlichtweg rot, so, und das ist auch keine Diskussion, wie du richtig sagst.
Ja.
Er hat halt aktuell bis jetzt 0,0 Impact auf das Spiel von Borussia Dortmund. Er macht sie nicht besser. Mhm. Er hat keine Präsenz. Ich finde, du siehst ihm diese Unsicherheit an, in vielen Aktionen mit schlechter Ballannahme, schlechter erster Kontakt, mutlose Pässe. Ab und zu blitzt es mal auf, wenn er auch einen scharfen Pass durch die Linien spielt. Dann denke ich so, ja, genau das. Oder mal seine Dynamik rauskommt. Aber
ein Hackenpass hatte er, wo er für Staunen gesorgt hat im gestrigen Spiel. Also wir nehmen heute am Montag auf, am Sonntag. Ja. Aber sonst viel brotlose Kunst, ne?
Es ist halt 0,0 das, was, und jetzt ist halt die Frage, was wir erwarten konnten von ihm? Oder ist es das, was wir erwarten mussten? Unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen sind nur zu hoch, weil wir ihn dann doch unterschwellig irgendwo immer mit seinem Bruder vergleichen und auch von einem so teuren Spieler mehr erwarten. Das ist halt so ein bisschen für mich die Frage, tun wir ihm einfach Unrecht, weil wir mehr wollen, als er leisten kann? Oder leistet er einfach weniger, als wir erwarten müssen?
Ich bin grundsätzlich immer ein bisschen vorsichtiger in der Bewertung mit jüngeren Spielern, wenn sie 18, wenn sie 19 sind. Ich finde aber, und das habe ich glaube ich schon mal an der Stelle hier im Podcast gesagt, ein Jude Bellingham muss anders bewertet werden, so hart das klingt, nicht weil er ein Bellingham ist, nicht weil er der Bruder von Jude ist, nein, ganz und gar nicht, sondern weil diese enorm hohe Ablösesumme eine enorm hohe Erwartungshaltung automatisch mitbringt. Ich meine, du hast über 33 Millionen Euro für den Jungen ausgegeben, aus der zweiten englischen Liga kommt, das ist ja nicht so, dass das ein Jugendspieler ist, der noch nie irgendwie Herrenfußball gespielt hat, nee, in der zweiten englischen Liga gemacht, wo du in Sachen Körperlichkeit und Robustheit den besseren Feinschliff eigentlich gar nicht bekommen kannst. Er war da schon ein Spieler, der einen gewissen Impact auf dem Platz hatte. Und es war ein Transfer, bei dem sich alle ins Zeug gelegt haben. Von Kehl bis Kovac, der diesen fast schon Liebesbrief, den wir auch ja mal gezeigt hatten in der Sendung, geschrieben hat, Aki Watzke, der extra hingeflogen ist und nochmal ein Trikot mitgebracht hat. Also sie haben sich so intensiv um diesen Jungen bemüht, die Eintracht damit ausgestochen, dass man automatisch eine Erwartungshaltung natürlich auch geschaffen hat, die bei einem Spieler von einem Format Sancho, als der in einem jungen Alter kam, oder ein Rainer oder weiß nicht wer, dass die natürlich eine andere Bewertungsgrundlage hatten als jetzt Bellingham aktuell.
Der Zirkus, der drumherum war, hat einfach das Publikum so aufgeweckt, dass du dann sagst, aha, also wenn die hier so einen Zirkus um den machen, dann wollen wir natürlich auch was erwarten, wenn der in die Manege einläuft. Ich fand ihn bei der Club-WM sogar noch besser fast.
Ja, am Anfang, da hat er einen ordentlichen Einstieg gehabt.
Mhm. Ja, fand ich auch. Aber danach hat er halt wirklich extrem abgebaut in seinen Leistungen, hat dann natürlich auch nicht das endgültige Vertrauen von Niko Kovac gespürt, der ihm nicht so viel Spielzeit gegeben hat, musste dann auch immer wieder Fragen beantworten, ja, warum spielt der Job denn nicht? Auch da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Das ist halt alles nicht förderlich dann auch für so eine Entwicklung. Es gab ja dann tatsächlich auch, glaube ich, im September, Oktober oder sowas, gab schon mal die Diskussion, Bellingham spielt nicht, wird der Borussia Dortmund direkt wieder verlassen? Ich finde, das ist eine falsche Diskussion. Darum geht's nicht. Hier geht's um die Entwicklung eines Spielers. Hm. Und die Entwicklung würde nicht unbedingt besser werden, wenn er jetzt zu einem anderen Verein flüchtet. Aber sie müssen sich halt wirklich in Dortmund überlegen, was ist unser Plan und was ist wirklich unsere Strategie mit Jude Bellingham und wie bekommen wir ihn dahin, wo wir ihn sehen und wofür wir eben über 30 Millionen Euro ausgegeben haben.
Ich finde, von fehlendem Vertrauen kann man jetzt nicht mehr sprechen, vielleicht anfangs Jesko, aber aktuell bietet Kovac ihn ja auf, vielleicht auch zwangsläufig, weil ein Sabitzer beispielsweise verletzt war gegen Freiburg oder auch gegen
Bode. Er zieht ihm sogar Pascal Groß vor.
Ne? Er zieht also ihm Pascal Groß vor, genau. Ja. Es gibt das ein oder andere Spiel, wo wir ja auch schon mal heiß diskutiert hatten, wie konnte man einen Felix Metscher in einem wichtigen Spiel rausnehmen und dafür Bellingham auf den Platz lassen. Also das, was er mit Guirassy eine Zeit lang gemacht hat, ihn zu schützen, jetzt wirft er auch diesen Jungen rein und versucht zumindest auf ihn zu bauen. Also das finde ich, man kann Kovac einiges vorwerfen, sprechen wir auch in den nächsten paar Minuten nochmal drüber, aber jetzt nicht das, dass er bei Bellingham nicht irgendwie alles versucht. Ja, er tut sich schwer mit dem Fußball, er tut sich schwer irgendwie seine Position, sein System zu finden. Es ist ja auch eine grundsätzliche Frage, was ist er jetzt? Ist er ein Sechser, ist er ein Achter, ist er ein Zehner? Der BVB hat ihn ursprünglich auch sogar weiter vorne gesehen. Sie haben ihn in den Transfergesprächen auch sogar auf der vorgezogenen Acht gesehen, weil sie eigentlich der Meinung waren, dass er sogar torgefährlicher als sein Bruder ist, dass er einen größeren Impact sogar haben kann und sogar die Rolle hinter den Spitzen ausüben kann. Da muss man sagen, nee, das ging aktuell nicht auf.
Ja, ja.
Deswegen hat Kovac ihn dann auch wieder weiter zurückgezogen. Ja, es ist eine große Mystery-Box, ein großes Fragezeichen, wie seine Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren aussieht. Dass man unterm Strich viel zu viel Geld für ihn ausgegeben hat, das ist, glaube ich, klar. Das war am Ende aber vielleicht auch der Markt, der das geregelt hat.
Aber auch die Marke, ne? Also die Marke Bellingham ist ja etwas, das ist ja wie bei Schuhen, ja? Sobald die Marke draufsteht, ist egal, wie sie hergestellt werden, sie sind halt einfach teurer.
Ja.
Und du hast aber auch den Vorteil bei der Marke Bellingham, dass wenn der wirklich nicht funktionieren sollte, die Marke funktioniert immer noch. Und wenn du ihn dann verkaufst, dann kannst du halt die Marke auch weiterverkaufen und hast am Ende auch einen größeren Wert für einen Spieler, der diesen vielleicht einfach fußballerisch gar nicht unbedingt rechtfertigen würde. Mhm. Also das kann ich schon verstehen. Ne? Du öffnest dir damit ja auch Märkte mit dieser Marke, die einfach funktionieren. Nur wenn er sportlich nicht funktioniert, dann musst du halt auch irgendwann Konsequenzen ziehen. Aber, und da erinnern wir jetzt nochmal dran, der ist 20 Jahre alt, der kommt aus der zweiten englischen Liga. Dass der auch Qualitäten hat, dass der auch Veranlagung hat, das ist schon zu sehen. Ja, ich glaube, viele Dinge haben ihm in dieser Hinrunde einfach nicht geholfen. Auch sein wütender Vater in der Mixzone hat ihm nicht geholfen, da ein besseres Standing im Verein und in der Mannschaft zu haben.
Der ruhiger geworden ist, muss man sagen.
Ja, der ruhiger geworden, der auch jetzt sich beim Fußball in Dortmund abreagiert,
wie wir gelesen haben. Ich wollte gerade eben gucken, wo kickt der? Der kickt in FC Herdecke Ende. In der deutschen Kreisliga.
Ja, geil. Stell dir vor, du kommst nach Hause und sagst, ey, heute habe ich den Vater von Bellingham weggeflext.
Ja, ich glaube, der flext er dich.
Der flext er weg, ja. Oder ja, du flext den nur einmal weg. Aber zurück zu Joe. Man hört von ihm halt auch wenig. Ne? Also ich habe gar kein Profil von ihm. Ich habe kein Profil von ihm. Da vielleicht mein Tipp wäre, mal ein bisschen Profil schärfen, klarer machen, wer bin ich, was will ich, wie sehe ich die Situation, finde ich in diesem Fall tatsächlich, fände ich mal extrem interessant zu hören, wie sieht er das eigentlich, es wird viel über ihn geredet, er ist unzufrieden, er will angeblich Winterwechsel, was weiß ich nicht alles, wie sieht er das Ganze eigentlich, sieht er es völlig unaufgeregt und sagt, hey, alles gut, ich habe einen guten Kontakt zu allen hier, das wäre mal interessant.
Also, lieber BVB, das ist eine offizielle Anfrage von Jesko von Eichmann.
Wir sind im Trainingslager dabei. Wir haben Trainingslager Zeit, wir haben Kameras, wir haben Mikrofone, wir haben uns.
Ja, wir hinterlegen das, dass wir Job Klingelschinken sprechen wollen. Ich sage ja immer, du verkaufst den Klingelschinken natürlich schlechter als den Bellingham. Das ist so. Deswegen hast du natürlich völlig recht mit deinem, mit deinem Markenzeichen. Trotzdem, Jesko, du hast halt immer die Vergleiche mit deinem Bruder. Davor hatte er auch Sorge. Die kommen automatisch, die sind natürlich, weil der auch in der kurzen Zeit seinen Stempel aufgedrückt hat, dem BVB und der Mannschaft.
Auch im Weltfußball. Ne?
Auch mittlerweile im Weltfußball, man kann von ihm halten, was man will. Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten, dass der eine PR hat und deswegen auch so da ist, wo er ist. Oder ist ja auch angeeckt damals beim BVB, auch in der Kabine mit Führungsspielern. Seine extra Runden, die er da teilweise gedreht ist, hat auch nicht jedem gefallen. Aber er war einfach ein herausragender Fußballer und ist es immer noch. Und jetzt hast du halt ständig dieses, ja, der Bruder hätte es anders gemacht oder das ist eine Kopie vom Bruder. Und das ist tatsächlich nicht einfach für so einen jungen Spieler. Übrigens, Fun Fact, Jesko, ich war ja gestern im Doppelpass und bin zurückgeflogen am Abend noch, gemeinsam mit Marc Merten vom Geißblog, FC-Reporter, 1. FC Köln und Thomas Kessler, dem
sehr sympathischer
Sportchef, super sympathischer Typ.
Ja.
Wir haben das BVB-Spiel dann gemeinsam, weil Kess hat auch richtig Bock, das Spiel zu sehen, und haben das dann gemeinsam auf dem Laptop verfolgt, weil absoluter Wahnsinn, am Münchner Flughafen gibt es nirgendwo eine Sportsbar. Es gibt die Sportalm, es gibt das Erbräu, aber nirgends zeigen sie Fußball.
Skandal.
Auch ein Skandal. Und dann haben wir Laptop hochgeklappt, haben uns ins Käfer gesetzt und haben uns in die Ecke irgendwo, und haben wir das Spiel geguckt. Ja. Und da hat der Kess verraten, dass er damals tatsächlich an Joe Bellingham dran war, dass es auch Gespräche gab, unter anderem mit Bello, mit seinem Papa, dass sie heute auch noch im regen Austausch sind, dass der Junge, wie war es am Ende damals? Genau, am Ende kam die Transfersperre des 1. FC Köln. Also es war sogar noch ein Jahr vorher, oder anderthalb Jahre vorher, als der BVB dran war. Es war nie wirklich konkret, aber zumindest hat sich auch der FC mit Joe Bellingham beschäftigt. Fand ich einen ganz interessanten Einwurf. Ja. Und war dann, Jesko, ich gucke ja auch mit dir sehr gerne Fußball, aber es war mal interessant, ein Fußballspiel mit einem Ex-Profi zu gucken, einem Sportdirektor, der Dinge vielleicht nochmal anders sieht oder anders bewertet. Das war gut zu sehen. Gerade auch wenn wir mal reingehen, beim Gegentor, bei diesem Traumtor, das war ja ein unfassbar geiles Tor von Höhler, muss man sagen. Ballannahme, Mitnahme, Drehung. So, da war unser erster Impuls, der Can muss doch besser verteidigen, das ist doch ein Fehler von ihm. Und da meinte der Kess, ja, sieht so aus, aber du weißt ja auch nicht so richtig, mit dem Rücken zum Gegner, zum Tor, nimmt Höhler den Ball an, hat die schnelle Drehung, zieht direkt ab. Das heißt, du weißt gar nicht, du siehst den nicht, was macht er jetzt? Ist er am Ball? Ist der Ball in der Luft? Also es ist, sagte Kessler zum Beispiel, es ist schwerer zu verteidigen, als es dann am Ende aussieht. Siehst du es auch das, so?
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich aber häufig so, muss ich sagen. Ja? Ich finde, ja. es wird gerade bei so Verteidigen, wo man sagt, ah, da muss er aber aggressiver reingehen. Mhm. Ja, oder da muss er ja dichter dran sein. Man muss ja immer als Verteidiger auch die Waage finden. Wie dicht bin ich denn dran? Wenn ich zu dicht dran bin, macht er eine Bewegung und er ist weg. Ja, dann komme ich gar nicht mehr hinterher. Bin ich zu weit weg, komme ich vielleicht nicht vor die Flanke, komme ich nicht vor den Schuss. Du musst halt gerade als Verteidiger unglaublich sensibel in vielen Situationen abwägen. Gerade im Strafraum ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Von daher finde ich persönlich, dass so Verteidigungsaktionen, die dann wirklich Tor oder Nicht-Tor bedeuten, eigentlich vorher verteidigt werden müssen. Wenn es zu diesen Situationen kommt und im Strafraum, ich erinnere mich da an Schlotterbeck gegen Undav, ja, da wird jetzt gesagt, ja, der Schlotterbeck, der hat sich vom Undav da abkochen lassen. Mhm. In der Situation ist es ganz schwierig, das überhaupt noch zu verteidigen, wenn der seinen Arsch rausstreckt, dich wegdrückt, ja, was willst du dann machen? Willst du ihm in die Beine fahren, gibt's Elfmeter. Ja, so, das ist einfach eine ganz große eine Schwierigkeit und eine Kunst, das dann auch final zu verteidigen.
Wenn wir im Spiel drin sind, Jesko, der BVB hat ja eigentlich gut losgelegt, wenn man dann mal überlegt, Guirassy hat einen ordentlichen Kopfball, Chukwuemeka eine schöne Kombination an den langen Pfosten geschossen, Emre Can hat für mich eigentlich auch noch eine Riesenchance gehabt, einen Schuss irgendwie frei aus 17, 18 Meter, zentrale Position, kein Gegenspieler, der ein bisschen lasch aufs Tor kam. Dann geht der BVB in Führung durch einen tollen Standard, mal durch einen Standard. Also ja. Alle, die den Standardtrainer Clapham da beschimpfen schon in den letzten Wochen. Da haben sie mal eine Variante gehabt auf dem langen Pfosten. Benzebaini da, hat das Tor irgendwie reingewollt und reingewuchtet. Dann steht es 1-0 für den BVB. Dann hast du eigentlich so das Gefühl, oh, die sind gut drin im Spiel und dann kommt diese rote Karte und mit der kommt ja der absolute Bruch im Spiel von Borussia Dortmund, weil dann waren sie ja sowas von unterlegen, allein die Torschüsse, allein der Ballbesitz, du kamst ja gar nicht mehr hinterher und hast eigentlich nur drauf gewartet, wann fällt das zweite, was dann durch Matanovic gefallen ist, aber abseits war.
Pass auf, und da grätsche ich mal direkt rein, will das gar nicht so speziell auf das Spiel drehen, sondern will das mal generell sehen. Es wird viel über die Mentalität dieser Mannschaft gesprochen. Sagen wir, die können wir ihr nicht absprechen. Die geben immer alles, absolut. Aber wenn etwas nicht nach Plan läuft, dann wird es schwierig. Und dann das zeigen sehr viele Spiele. Das zeigt zum Beispiel das Spiel bei St. Pauli, hat das gezeigt, ganz am Anfang, rote Karte. Da waren die Dortmunder, so wie gestern, exakte Kopie des Spiels von gestern in Pauli, komplett raus aus der Nummer. Die waren raus aus dem Spiel. Die haben gebetet, dass sie nicht noch ein Tor kassieren. Ja, durch eine rote Karte ist das ganze Kartenhaus im Prinzip zusammengefallen. Und Niko Kovac hat es selber festgestellt auf der Pressekonferenz, vor dem Freiburg-Spiel. Wenn wir zwei Tore kassieren, dann gewinnen wir das Spiel nicht. Das heißt, entweder du musst es schaffen zu verhindern, dass du zwei Tore kassierst, oder du musst halt nachdenken, wie es wird, dass wenn du so einen Rückschlag kassierst, damit nochmal besser umgehen kannst. Du kassierst die Tore dann halt auch gerne spät zum Ausgleich. Aber das sind zwei Fakten, ja, dass rote Karten dich komplett aus dem Konzept bringen. Du hast ja gar keinen Spielaufbau mehr dann. Ja, und
Top-Mannschaften. Erst die zweite übrigens, muss man sagen, mehr Disziplin als in der vergangenen Saison.
Absolut, aber beide Spiele warst du nach der roten Karte chancenlos. Da hattest du, und das waren Pauli, ein Abstiegskandidat, und Freiburg sicherlich im oberen Tableau der Bundesliga, aber eigentlich solltest du dich jetzt nicht mit Freiburg vergleichen, ja. Und deswegen sehe ich das schon als einen Hinweis, dass du daran arbeiten musst als BVB.
Und da sind wir, Jesko, beim Thema In-Game-Coaching, was ja auch hinterher viel diskutiert wurde, auch erregt von einigen Fans. Zunächst einmal muss ich sagen, ich fand von Anfang an diese Doppelspitze mal mit Silva und Chukwuemeka und Guirassy interessant. Hatte ich mir auch mal gewünscht, dass man das mal sieht, um so ein bisschen zu gucken, wie die beiden zusammenpassen. Aber um jetzt auf das In-Game-Coaching einzugehen, er wechselt nach der roten Karte Fabio Silva aus. Eigentlich einen Aktivposten, den Wechsel kann ich aber noch verstehen, Pascal Groß, um da das Mittelfeld ein bisschen zuzumachen und zu schließen. der aber irgendwie gar nicht in das Spiel reingefunden hat. Und dann hast du recht späte Wechsel, ne? Mit Svensson und Bayer für Chukwuemeka und Guirassy und ganz zum Schluss Karim Adeyemi für Koto und Süle für Can. Und da frage ich mich, ob man nicht einen Bayer oder vor allen Dingen auch einen Karim Adeyemi früher hätte bringen können, wenn nicht sogar müssen, um dann eben Entlastungsangriffe über feilschnelle Spieler zu zünden. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Wie siehst du das?
Ja, hundertprozentig genau so. Das ist doch der Moment, wo ich dann meine Spielstruktur umstellen muss auf, ich bin natürlich defensiv ausgerichtet. Ja, ich werde nicht mit 10 Mann stürmen, werde nicht eine Ganzfeldpresse mit 10 Mann spielen. Aber dann muss ich doch schauen, dass ich vorne Tempo positioniere, was ich dann eben, wenn die Freiburger nach vorne kommen, weil sie ein Tor schießen wollen, weil sie ein Tor schießen müssen, wenn sie dann mal einen Fehler machen, dass ich dann auch mit richtig viel Geschwindigkeit nach vorne komme. Es fällt mir aber häufig auch bei Trainern auf. Es ist nicht Kovac der Einzige, wo ich immer denke, warum stellst du jetzt auf Sichern um und nicht auf Geschwindigkeit vorne? Weil Guirassy ist halt einer, der sichert den Ball, aber du hast halt nicht diese Endgeschwindigkeit, die du mit einem Silva oder auch mit einem, gerade mit einem Adeyemi hast oder auch mit einem Maxi Bayer. Werde ich immer fragen auf der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gegen Gladbach. Also das ist tatsächlich ein Thema, was ich häufig beobachte, wo ich auch mal so denke, also für mich würde ich das anders machen als Trainer. Aber das gehört auch zur Wahrheit. Wir sind keine Trainer. Ja. Und um Trapattoni zu zitieren, eine Trainer ist ja keine Idiot.
Ist nicht eine Flasche leer.
Nein, ist ja nichts. Nein. Die wissen meistens ganz schön viel über Fußball. Und deswegen würde ich mich das auch, also wirklich nicht so nach dem Motto mit dem Finger zeigen und sagen, warum machst du das nicht? Ist doch falsch, sondern einfach mal nach der Begründung fragen, warum diese Entscheidung in diesem Moment fällt.
Ja, lehne ich mich zurück, schalte ich ein, Sky Sport News, die Pressekonferenz wahrscheinlich am Donnerstag sein?
Donnerstag tippe ich mal.
Donnerstag, ne? Spiel ist ja schon am Freitag, dann schaue ich mal, was du den Nico da fragen wirst. Jesko, wir können grundsätzlich mal die Frage stellen, wo wir jetzt ja die letzten Wochen über schon diskutieren. Lass uns gleich nochmal auf Schlotterbeck und seine krassen Aussagen nach dem Bodo-Spiel kommen, wo er sagt, das war einfach nur schlecht. Es schwingt ja immer wieder dieses Thema mit. Jetzt gut gegen Freiburg kannst du, finde ich, auch offensiv mehr machen, eigentlich auch nach der roten Karte, auch wenn du dann natürlich limitierter bist. Aber es schwingt ja so dieses Thema mit seit Wochen schon. Spielweise, die Art und Weise, hinten stehst du, lieber eins weniger kriegen, ne? So, ist das der richtige Weg? Kann der BVB nicht sogar mehr? Ist er qualitativ nicht besser, um das zu tun? Und ich habe tatsächlich schon vor dem Bodø-Spiel in der Champions League bei Sky Austria, aber auch bei uns in den Sendungen die These vertreten, dass mit der aktuellen Mannschaft von Borussia Dortmund, bei der die absoluten Ausnahme- und Einzelspieler und Individualisten fehlen, natürlich mehr möglich ist, aber nicht so viel mehr, wie es der ein oder andere vielleicht denkt und erwartet. Sicherlich ist mehr offensiv möglich mit Dortmund und mit dem Fußball, aber sie haben schlichtweg auf zu vielen Positionen guten, soliden Durchschnitt, aber eben nicht die absoluten Glanzlichter. Und deshalb stehen sie da, wo sie sind. Aus dem Pokal raus ist vielleicht ein bisschen zu früh und unfair. Hat sie los, Pech vielleicht auch. Aber das ist gerade, glaube ich, der Status quo von Borussia Dortmund.
Ja, also da prallt die Erwartungshaltung der Fans auf die Qualitätsfrage der Mannschaft in diesem Punkt. Und nur dadurch, dass die Fans die Erwartung an diese Mannschaft haben, besser zu sein, entsteht ja diese Unzufriedenheit. Wobei ich jetzt auch schon mal gelesen habe, ich wäre lieber Sechster und würde schönen Fußball spielen. Ja, das möchte ich sehen. Wenn die Sechster sind, da möchte ich mal den einen Fan sehen, der dann nicht sagt, die spielen nur schön.
Nur mit 17, 18, 19-Jährigen aus der Jugend.
Ja, warum spielen die nicht immer auf Ergebnis? Ja, also das ist für mich dann auch immer ein bisschen geheuchelt. Das finde ich schwierig dann. Aber auch da bin ich bei dir. Ich glaube, man könnte aus dieser Mannschaft spielerisch mehr rausholen. Da bin ich ganz fest der Meinung und ich denke auch, dass man das mit einer guten Waage hinbekommt zwischen defensiver Absicherung und offensiver Spielfreunde. Da bin ich schon dabei. Aber diese Mannschaft ist so nicht besser als Platz 2 oder 3 in der Bundesliga, was ja schon relativ gut ist und wo sie sich auch befinden im Übrigen. Ja. Und eine solide Saison in der Champions League. Und auch die spielen sie. Also am Ende können wir uns hier auch hinstellen und sagen, worüber reden wir eigentlich? Mhm. Ja, wir reden ja hier über Emotionen. Wir reden hier über ein Gefühl. Wir reden hier nicht über Fakten. Mhm. Ja, du hast es vor unserer Aufzeichnung kurz nachgeschaut. Auch wenn der BVB aus den letzten, 11 Spielen,
10
4 Siege.
Aus den letzten 10 Spielen 4 Siege. Darunter 2 Niederlagen und 4 Remis, glaube ich. 4 oder 5 Remis. Ja, 4 Remis. Muss ja dann.
Ja, ja doch.
Guck ich nochmal nach.
Muss ich mal kurz einem Sinn. Ja, ja, doch.
Jetzt schauen wir nochmal nach.
Jetzt schauen wir nach.
Nicht, dass wir hier Blödsinn erzählen. Also, Jesko. Ja. Du hast gegen Manchester verloren. Du hast gegen Hamburg unentschieden gespielt, gegen Stuttgart unentschieden gespielt, gegen Villarreal gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen, gegen Leverkusen verloren, gegen Hoffenheim gewonnen.
Ja,
gegen Bode und Freiburg 2-mal unentschieden.
Ja.
Also, könnt ihr selbst ausrechnen.
Aber das ist diese Mannschaft zu leisten imstande.
Mhm. Punkt.
Mhm. So, von daher ist es halt eine Emotion, über die wir hier reden. Wir reden über die Marke Borussia Dortmund, die für etwas anderes steht, als was die Fans zurzeit bekommen. Also entweder du musst ihnen halt, und das versucht Niko Kovac auch mit Engelszungen, muss man ehrlich sein, denen klar zu machen, pass auf Leute, was wir hier machen, das ist alternativlos. Ja, so können wir Erfolg haben, so haben wir Erfolg, so sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, nämlich unter die ersten 4 in der Bundesliga und eine ordentliche Saison in der Champions League spielen, das heißt mindestens 8. Finale erreichen. Mhm. Aber viel mehr ist halt nicht drin. Und wenn man sich damit abfindet, dann ist es vielleicht auch einfacher. Aber ich sehe das nicht, dass sich jemand in Dortmund damit abfindet und auch die Bosse nicht. Und du musst natürlich dann auch sagen, hey, wir haben die 2 teuerste Mannschaft der Bundesliga. Können wir davon nicht mehr erwarten?
Und ja, definitiv.
Auch bei den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, erweckt das natürlich, und da sind wir wieder am Anfang beim Thema Bellingham, erweckt das natürlich Erwartungen.
Ja, ja, genau, klar. So, wenn wir mal gucken, im Mittelfeld, das fand ich mal ganz interessant, hat jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war, müsste aber eigentlich, Bellingham, Chukwuemeka und Matcher, oder? Oder gab es diese Konstellation schon mal? Jetzt aus der Hüfte geschossen, schaut es gerne mal nach, vielleicht gab es sie schon, ist jetzt natürlich doof, dass wir das nicht wissen, aber so vom Gefühl her haben die, glaube ich, in der Konstellation noch nicht zusammengespielt.
Zumindest nicht nachhaltig, ne?
Sind natürlich alles 3 spannende Spieler, wobei ich finde, dass Matcher noch der ist, der natürlich am meisten raussticht und in dem ich am meisten auch sehe, aber das sind natürlich, und das habe ich oft genug auch schon kritisiert in der Kaderplanung, es ist für mich 3-mal der gleiche oder der ähnliche Spielertyp. Da sind die Unterscheidungen nicht da. Der Bellingham ist kein klarer Sechser. Der Matcher und der Chukwuemeka sind sich sehr ähnlich in ihrer Spielart. So, also da tut's vielleicht gut, dass du klar, jetzt ein Sabitzer verletzt aktuell, aber auch perspektivisch, dass du da auf den Positionen wirklich klare Profile und Schärfen, Trennschärfen irgendwie drinne hast. Das fände ich schon spannend und wichtig.
Aber
und,
das hat Niko Kovac ja ganz klar ausgeschlossen. Auch in der Sommerpause hat er gesagt,
dass ein Sechser kommt.
Wollt alle, dass wir einen Sechser kaufen. Mhm. Ich kann euch eins versprechen, das werden wir nicht tun.
Mhm. Ja, und seit Axel Witzel, Jesko, muss man eigentlich sagen, hat der BVB keinen klaren, damals hieß es der Fixstern Witzel in seiner Prime.
Ja.
So dieser klare Sechser, der einfach seinen Job hinten defensiv verrichtet, der aber auch mal das Spiel mit aufbauen kann, das hast du aktuell nicht so. Ne? Und das deswegen ist das für mich... Genau, das hast du auch nicht im Kader. Das ist für mich auch eigentlich eine Position. Gut, vielleicht hast du es noch mit Salih Özcan, der aber aktuell nicht die Qualität mitbringt. Übrigens fragen sich da auch ganz viele, was der sich hat zu Schulden kommen lassen. Eigentlich nichts. Trainiert auch ordentlich und ist eigentlich von seiner Art und Weise her auch ein Spielertyp, dem Kovac gefallen könnte. Jetzt war er zuletzt verletzt gewesen. Oder ist es aktuell noch gegen Freiburg, deswegen nicht mehr im Kader gewesen. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Und wenn du dann mal auf diese Spieler einzeln gehst, also, wo sind denn wirklich die Spieler, wo du sagst, das ist zukunftstechnisch der heißeste Scheiß aktuell? Das sind die Jungs, die ein Spiel auch mal alleine gewinnen. Ja, das kann Guirassy am guten Tag sein, das kann auch mal ein Adeyemi sein.
Aber nicht konstant.
Aber nicht konstant.
So. Auch die beiden haben das bewiesen, aber halt nicht konstant auf einem Niveau, wie das ein Haaland, wie das ein Sancho in seiner Prime beim BVB, wie das auch ein Bellingham gemacht hat.
Genau so ist
es. Die haben das Woche für Woche abgerufen.
Genau. genau.
Also vielleicht
genau.
Romantisieren wir jetzt gerade bei Sancho auch ein bisschen, weil wir einfach seine tollen Spiele im Kopf haben. Der hat bestimmt auch Scheißspiele gemacht.
Ja, aber der hat Haaland hat mal Scheißspiele gehabt, aber am Ende eine geisteskranke Quote, so, ne? Klar. Ja. Also genau, die haben am Ende Spiele entschieden. Und wenn man dann guckt, haben wir auch schon oft genug gesprochen, deswegen ist es auch ein Grund, warum der BVB sich zum Sommer auch auf den Außenverteidigerpositionen umschaut. Riasson und Svensson, das sind natürlich super Jungs, die sind auch als Backups gut, die sind auch mal gut in der Startelf, aber natürlich ist das nicht die absolute Top-Qualität. Das ist solide, aber das ist jetzt nicht die High Class so.
Und dann Kautor, ganz kurz, da muss ich ganz kurz reingrätschen, für den haben sie viel Geld bezahlt, ist harsch kritisiert worden, auch Sebastian Kehl für diesen Transfer harsch kritisiert worden. Der zeigt langsam, wozu er imstande ist.
Ne, der gibt mir Guerrero-Vibes übrigens.
Der ist wirklich ein Faktor in diesem System. Der wird eine Unterstützung, der wird tatsächlich langsam eine Hilfe.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Gab schon den einen oder anderen Call, warum der nicht mal auf der 10 auch spielen könnte, ne? Wie Guerrero mal so, ne? Aber ist sicherlich ein Spieler, der jetzt so langsam zeigt, was sie in ihm gesehen haben. Aber trotzdem gehört er zu den Spielern. Jesko, du hast es eben schon mal angerissen. Koto, Silva, Svensson, Bellingham, Chukwuemeka, über 100 Millionen Euro für diese Spieler ausgegeben, von denen dich jetzt nachhaltig noch keiner richtig nach vorne gebracht hat. Und da ist ein Svensson Preis-Leistung natürlich noch der beste Transfer. Und da muss man einfach sagen, sie haben dann aus der Not heraus auch Kaderbaustellen geschlossen. Sie haben dann Transfers getätigt, hinten raus in den letzten Minuten noch oder in der letzten Deadline-Woche war es, glaube ich. Da bin ich wirklich auf den Transfersommer gespannt. Drei Spieler sollen mindestens den Verein verlassen. Ich deutet vieles darauf hin, dass es dann ein Groß ist, dass es ein Süle ist, dass es ein Özcan ist. Und dann musst du wirklich gucken, in welche Richtung du gehst. Wird ein großes Gehalt mit Süle frei, dass du da jetzt wirklich den Transfersommer nutzt. Der BVB befindet sich ja immer noch in einem Umbruch. Aber da dann wirklich punktuell eben an Kaderbaustellen etwas zu machen, auf einer 6, auf den Außenpositionen, auf den Flügeln eigentlich auch, weil das muss man ja auch sagen. Kovac sagt immer, auch auf Düronville bezogen, dass der Konkurrenzkampf riesig ist. Naja, du hast für zwei Positionen hast du irgendwie 5 Spieler. Also das ist jetzt auch nicht so, dass du auf den Flügeln üppig besetzt bist oder dass du da die absolute Wahl hast.
Wobei natürlich auch systembedingt da gar nicht die Not so groß ist.
Klar.
Ne? Weil du halt das Ganze zentrierter ansetzt, beziehungsweise dann die Außenverteidiger als deine eigentlichen Flügelstürmer nutzt. Und da ist natürlich ein Koto durchaus gut aufgehoben, wobei der halt auch gerne in die Mitte zieht.
Ja.
Spannend.
Spannend.
Jetzt, wenn ich dich Transferexperten schon mal da habe, wie siehst du denn die Transferaktivitäten im Winter?
Also alles, was ich höre, und wird der BVB im Winter nichts machen. Also nicht, weil er nicht muss. Sicherlich wird da vielleicht auch hier und da was gut tun oder irgendein Vorgriff schon auf den Sommer. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das Geld irgendwo dann auch knapp ist, dass dann, hab's eben gesagt, Koto gehört ja auch noch in das Jahr mit rein, dass schon über 100 Millionen dann ausgegeben wurden für Transfers. Also haben die natürlich auch klare Restriktionen und können, wenn dann erst im Sommer wieder richtig loslegen. Wenn, dann wird's, glaube ich, allerhöchstens so ein Vorgriff, dass ein junger Innenverteidiger kommt, auch perspektivisch, falls Schlotterbeck, Süle, Can gehen. Aber sonst glaube ich nicht, dass da groß was passieren wird. Ich glaube, das wird ein ruhiger Transferwinter aus Dortmunder Sicht. Siehst du es auch so?
Ja, 100% auch genau das. Sie sind halt auf vielen Positionen, die Niko Kovac auch wichtig sind, auch einfach ausreichend besetzt, quantitativ. Qualitativ lässt sich immer streiten, aber quantitativ sind sie einfach auf den Positionen außerordentlich gut besetzt. Außer Niko kommt jetzt, also Kovac, und sagt, Sebastian Kehl, ich plane was ganz anderes, ich brauche 4 neue Spieler. Davon ist aber nicht auszugehen. Von daher denke ich auch, wird das genauso sein.
Ich glaube eher, Jesko, oder bin ziemlich sicher, dass es auf der Abgangsseite dann was geben wird, ob das ein Kaber ist, ob das ein Mane ist, die verliehen werden sollen, ob das ein oder verliehen werden könnten, vielleicht auch ganz gehen könnten, ähnlich bei einem Cole Campbell, der sogar ganz weg möchte, wo viele verschiedene Vereine dran sind, unter anderem Brøndby, unter anderem Brügge, unter anderem war Mike Schulberg dran, auch wenn die den Transfer, so wie wir jetzt hören, das am Ende nicht realisieren oder machen werden, oder der nicht zustande kommen wird, sagen wir es eher so. Auch ein Julien Duranville, soll im Winter verliehen werden, haben wir ja auch schon berichtet. Und das ist jetzt vielleicht nochmal ein interessanter Punkt oder auch ein Streitpunkt, weil viele Fans natürlich auf Zinne sind, warum der Julien Duranville keine Minuten bekommt. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil auch was wir hören, haben wir in der letzten Podcast-Folge schon angerissen, muss er im Training schon durch sehr wenig Elan und Esprit auffallen, um es mal freundlich auszudrücken, ist zum Abschlusstraining am Samstag zu spät gekommen. Niko Kovac hat den Vorfall auf der PK mehr oder weniger bestätigt nach dem Freiburg-Spiel, auch wenn er ins Detail nicht eingehen wollte, hat aber gesagt, es wird schon Gründe haben, warum ich die Jungs nicht mitnehme. Und das ist schon ein deutlicher Fingerzeig und ein Denkzettel. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wie wir hören, was zwischen Sebastian Kehl und zwischen Niko Kovac heiß diskutiert wird, weil der eine natürlich sagt, ich will den verkaufen im Winter. Ja. Der müsste eigentlich mal spielen. Ja, so machen wir den Marktwert kaputt. Und der andere sagt, ja gut, mir egal. Ich habe meine Prinzipien. Der kommt zu spät zum Training. Der ist lustlos in den Trainingseinheiten. Und Disziplin ist bei Kovac nun mal ganz oben. Der hat da seine Prinzipien, an denen er festhält. Und das ist so ein bisschen, klar, auf der einen Seite verstehe ich es, wenn ein junger Spieler sich hängen lässt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch die Frage stellen, lässt sich der junge Spieler hängen, weil er schon Wochen und Monate vorher gemerkt hat, der Trainer setzt nicht auf mich. Ist ja auch keine einfache Situation, gerade mit so jungen Kerlen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch den Standpunkt verstehen, zu sagen, das ist irgendwo auch eine heiße Aktie, auch wenn der sich jetzt, muss man auch sagen, unter Terzic, unter Schein, unter Kovac, unter allen Trainern, auch verletzungsbedingt, leistungsbedingt nie durchgesetzt hat.
Ja, also der hat mir noch niemals bewiesen, Julien Duranville, dass der konstant auf höchstem Niveau spielen kann. Mhm. Also ich verstehe diese Erwartung auch da. Ne? Erwartung wurde auch dadurch geschürt, dass immer erzählt wurde, ja, das ist ein potenzieller Weltfußballer und der spielt im Training, macht der die alle kaputt hier, die Mitspieler, und der dribbelt ihnen Knoten in die Beine. Ich habe das noch nie, auch nur ansatzweise, konstant in Spielen von ihm gesehen. Noch nie.
Konstant nicht, verletzt. Aber da muss ich, ja, aber
er war gut, immer verletzt.
Ja. Ja, bitte, mach erstmal.
Ja, er war immer verletzt. Er hat dann am Ende auch einfach nicht die Voraussetzung, um konstant Profifußball zu spielen, gehabt bisher. Mhm.
Übrigens, wenn wir hier immer diskutieren, wir nehmen ja jeder aus dem Homeoffice quasi auf, wenn wir nicht gerade irgendwo auf Reisen sind. Deswegen ist manchmal so ein kleines Delay. Also wenn ich dem Jesko ins Wort falle oder er mir, sorry. So, ja, natürlich hat er es noch nicht konstant gezeigt, Jesko, aber er hat schon in einigen Spielen und Einwechslungen aufblitzen lassen, was für ein Tempo er hat, was für ein Dribbling er hat, was für einen Zug er auch hat. Ich finde auch, er hatte Wachstumsprobleme, er war eine Zeit lang angeschlagen, dann kam er aus einer Reha mal raus, wo ich gedacht habe, das ist der Duranville, hab mal genauer hingeguckt, bisschen kompakter geworden, ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen kräftiger geworden, wo ich dachte, boah, wenn der so weitermacht, ne, plus eben, hast du eben auch gesagt, Spieler, die uns in Off-Record-Gesprächen gesagt haben, was der im Training macht, das ist Wahnsinn. Der müsste normalerweise jedes Spiel spielen. So, aber irgendwie gab es dann so, es hat ja auch seine Gründe, warum er bei, wie gesagt, Terzic, Şahin und bei Kovac nicht den Durchbruch bislang geschafft hat. Vielleicht tut ihm eine Leihe, oder bin ich eigentlich sicher, eine Leihe gut, irgendwo innerhalb der Bundesliga zu einem Verein, wo er mal so,
der muss mal
wo einfach Feld. Mal von alleine, der muss aufs Feld, ne? Das wird, glaube ich, enorm wichtig, dass er da einfach spielt.
Und ganz ehrlich, die Erklärung, warum der unter Kovac keine Rolle spielt, ist A, gibt es seine Position in dem Sinne nicht so wirklich. Und B, du siehst ja, worauf Kovac Wert legt. Der legt Wert darauf, dass Spieler arbeiten, und zwar vor allem erstmal zurück. Das ist auch der Grund, warum Chukwu Emeka am Anfang so wenig Spielpraxis hatte. Der war A, nicht richtig fit, aber B, hat er halt auch dieses Defensivkonzept von Kovac nicht so richtig verinnerlicht gehabt. Und da sagt Kovac ganz klar, dann kriegt er ein paar Teileinsätze, aber der ist keiner, der jetzt mein System voranbringt. Das kriegt er erst, wenn er das auch umsetzt, was ich von ihm definitiv in der Defensive erwarte. Und da ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich das Gefühl habe, dass Kovac dann auch so Spieler wie Chukwu Emeka oder auch wie Duranville einfach auch in ihrer offensiven Freiheit so beschneidet, dass die sich eingeengt fühlen, dass die gar nicht mehr genau wissen, was soll ich denn jetzt machen? Ja, also kann ich jetzt dieses Risiko gehen, was ich eigentlich früher immer gegangen bin, was mich auch stark gemacht hat? aber dann verliere ich vielleicht den Ball, dann bin ich nicht in der defensiven Position, dann muss ich zurück, sonst kriege ich Ärger mit dem Trainer, dann spiele ich wieder. Ja. Weißt du, das ist so, das meine ich immer mit dieser defensiven und Balance zwischen defensiver Arbeit, die ich total wichtig finde, ja, total wichtig, aber eben auch dieser offensiven Freiheit, die einem Fußballspiel auch guttun kann.
Was ganz interessant ist, ein Einwurf, habe ich jetzt aus dem Gespräch erfahren, wo wir über Kovac und Prinzipien und Disziplin, er hat ja beim BVB eingeführt, dass die Jungs nahezu jeden Morgen oder jeden Tag eingeben müssen über so eine iPad-App, hast du Stress auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 10? Fühlst du dich müde? Fühlst du, um da selbst da im Detail zu fühlen und reinzuhören und zu spüren, könnte da einer, könnten wir Verletzungen vorbeugen, könnte einer vielleicht mehr rausgenommen werden, plus eben diese regelmäßigen Laktat-Geschichten. Das ist auf der einen Seite fanatisch, kannst du im positiven Sinne sehen, weil gut, jetzt sind gerade tatsächlich ein paar Spieler verletzt, Branden, Sabitzer, Anton, Anselmino, bis zu dem Zeitpunkt kein einziger Spieler verletzt war.
Wir sind im Dezember, ne? Also wir sind Ende Dezember nach einer super anstrengenden Hinrunde. Das ist ja fast normal, dass bei dieser Belastung Spieler jetzt eine kleinere Verletzung haben. Aber du hast ja nichts Größeres,
was größer ist, ja. Deswegen hat das schon Früchte getragen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spieler, die sagen, ja, was will der denn? Soll ich ihm jetzt noch sagen, was ich heute Morgen gegessen habe oder so, ne? Also das ist immer so ein schmaler, in Frankfurt war das irgendwann auch so, dass dann in Frankfurt hat er die ja getrimmt ohne Ende, aber dann haben die Spieler auch irgendwann gesagt, der will alles über uns wissen, so, ne?
Aber er sagt immer, du bist nur,
wenn du fit bist und nur wenn du verletzungsfrei bist, bist du auch eine Rübe frei, und da hat er natürlich auch einen Punkt.
Da bin ich 100% bei ihm. Wirklich, da bin ich 100% bei ihm. Ja. Die Grundvoraussetzung,
gerade wenn du voll Profi bist.
Die Grundvoraussetzung für Profisport ist Fitness. Also beim Fußball, beim Tennis, bei Laufsportarten. Ne? Also bei Dart ist es vielleicht ein bisschen was anderes.
Beim Schach, beim Dart.
Ja. Aber das ist deine Grundvoraussetzung. Das ist dein Handwerk. Das ist wie wenn der Schreiner ohne Hobel kommt oder ohne Säge. Ja, überleg dir das mal. Deswegen auch Niki Süle, muss man da leider mal wieder als Beispiel nehmen. Den haben sie gefeiert, als der von seinen Gewichtsproblemen runterkam. Aber ich bitte euch, das ist das Minimum, was du als Fußballprofis zu leisten hast, ist, dass du fit bist. Und dass du alles auch selbst dafür tust, fit zu sein. Und Niko Kovac, da bin ich mir hundertprozentig sicher, hat schlechte Erfahrung gemacht. Mit Profis, die darauf keinen Bock hatten. Und dann sagt er halt, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Ja, dann muss ich dir das halt einprügeln, und dann wird eben auch so aufgestellt. Nur da, auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass der Reha-Trainer die erste Elf aufstellt. Ja, weil er sagt, okay, der Spieler könnte jetzt so ein bisschen, vielleicht müssten wir da aufpassen. Dann sagt Kovac, okay, dann nehme ich einen anderen. Nur ob das dann am Ende wirklich die beste Elf ist, ist dann für mich die Frage.
Ja, ist echt interessant. Ich hatte da gestern im Doppelpass mit Stefan Effenberg und mit Mario Basler. Man kann ja von beiden halten, was man will.
Top-Vorbilder in Sachen Fitness.
Ja, genau. Vor allen Dingen Mario. Wodka Lemon und wie oft der wieder Rauchpausen gemacht hat in der Sendung. Die zwei kamen zu spät nach der Pause in die Sendung rein, weil sie vorher noch rauchen waren. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben sie aber beide 100 Euro.
Dann haben sie Disziplin gefordert von Fußballprofis.
nee, das haben sie nicht. Eben nicht. Der Mario meinte, und da hat er auch nicht ganz Unrecht, es gibt vielleicht auch Spielertypen, das ist natürlich auch schwer, die zu handeln. Aber es gibt natürlich auch Spielertypen, und so einer war er, der ist ständig zu spät gekommen, und kennen die Geschichte, dass er 99 vorm Champions League Finale gegen United, wo er das Spiel fast noch entschieden hat mit seinem Tor.
In der Bar versagt ist.
Gibt halt so Jungs, da musst du dann vielleicht mal sagen, gut, komm, das macht Hansi Flick übrigens auch mit Lamine Yamal, der öfter mal zu spät kommt. Da muss man dann vielleicht mal sagen, gut, der darf das, ich muss den irgendwie so nehmen, wie er ist.
Bei Sancho auch ein ganz prominentes Beispiel bei Borussia Dortmund. Also was die da für Augen zugedrückt haben, so viele
Augen gibt's gar nicht.
So viele hat nicht mal eine Fliege.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und jetzt fragen wir uns, gut, wir fragen uns grundsätzlich, Quo Vadis BVB, machen wir gleich noch schnell. Ich würde einmal noch mal gerne, wir haben hier stehen, Ricken über Schlotterbeck. Ja. Wir haben auch im Doppelpass sehr über die Schlotterbeck-Aussagen diskutiert, haben wir beide ja auch schon gemacht in Sendungen, wo wir schon auch der Meinung waren, diese deutlichen Worte gegen Bödö, irgendwie hat das gut getan, irgendwie war das, glaube ich, auch mal wichtig, dass einer irgendwie rüttelt und mal zeigt, was los ist. Gerade wenn du Führungsspieler sein willst, zeigt aber oder ist natürlich auch, ich hätte es besser gefunden, Schlotterbeck hätte von wir gesprochen und Schlotterbeck hätte nicht auf die Einwechselspieler gezeigt, die jeden Ball vertändeln, zumal da klar ist, dass es ein Guirassy und Adeyemi war. War großes Thema auch noch am Training danach, in Brakel innerhalb der Mannschaft, wurde auch von Kovac nochmal thematisiert, wurde auch von Guirassy und von Adeyemi nochmal heiß diskutiert mit Schlotterbeck und innerhalb der Mannschaft. Das ist natürlich ein Ding, das geht nicht. Und das war auch interessant, dass ein Stefan Effenberg sagte, der hat da vehement gesagt, das kannst du als Führungsspieler nicht machen. Du musst das eigentlich in der Kabine klären. Mario meint, ja, gibt's halt auch mal eine auf die Fresse, ja, so. Aber das kannst du nicht vor versammelter Öffentlichkeit machen. Und jetzt fand ich eben interessant, Jesko, dass ein Lars Ricken sich vor dem Freiburg-Spiel hinstellt und sagt, er hat die volle Rückendeckung für uns. Das zeigt, dass einem der Verein total wichtig ist und dass er sich voll damit identifiziert. Jetzt will der BVB das Ganze natürlich so ein bisschen in die Richtung drehen. Hier, der Schlotti, der darf das. Er wird schon gerade auch, verstehe ich auch voll und ganz aus taktischer Natur, wird schon auch gerade ein bisschen hofiert und ein bisschen garniert und weil ich kann mir vorstellen, wenn das ein anderer Spieler in der Vergangenheit schon mal gemacht hätte, dann hätte es vielleicht auch mal deutliche Worte gegeben. So, ne? Also nicht falsch verstehen, wir wollen mündige Spieler haben, wir wollen Führungsspieler haben, auch wir wollen auch mal Interviews haben.
Auch aus Mediensicht, genau, will ich mal sagen. So. Also wir fordern immer, die sollen nicht sagen, das nächste Spiel wird das schwerste.
Genau.
Und keine Ahnung, Spiel dauert 90 Minuten. Ja. Wir wollen ja, dass die was sagen.
Genau, ne? Also, finde ich super. Ich finde auch, er kann das alles sagen. Er kann auch sagen, Dann soll er nicht sagen, die Einwechselspieler vertändeln, sondern er soll sagen, wir vertändeln in der Schlussphase jeden Ball. Das kann nicht sein, das ist einfach nur schlecht. Nach den Einwechslungen.
Ja, aber ganz ehrlich, ne, ich sage auch immer, ey, du stehst da wahrscheinlich noch mit 160er Puls nach dem Spiel, was dir richtig auf die Eier geht, nach einem 2:2 gegen eine norwegische Mannschaft, die du schlagen musst, wo du weißt, wenn ich die schlage, ist meine Chance riesig, unter die ersten 8 zu kommen. Und dann spielst du zu Hause gegen die Unentschieden, hast eine Krawatte, hast einen Hals, hast einen Puls und dann sprudelt das auch mal aus dir raus. Ich finde es halt immer aus Mediensicht ein bisschen geheuchelt, wenn wir dann kritisieren, dass ein Spieler etwas sagt. Ich kann aber verstehen, ja, dass die Mannschaft das überhaupt nicht gut findet. Und das Thema hatten wir ja auch bei meinem Mats Hummels, der ja Ähnliches auch schon gemacht hat, der auch sehr, sehr klar und deutlich Spieler persönlich kritisiert hat, nachspielen hier, ne, Hashtag Instagram-Pässe.
Instagram-Pässe und so,
ja. Das sind dann vielleicht auch die Spieler, die das auch in der Kabine aushalten können, dass die Spieler dann zu ihnen kommen und sagen, ey, was machst du da? Ja, vielleicht brauchen diese Spieler das ja. Wenn wir das Spiel gegen Freiburg sehen, finde ich, hat man nicht gesehen, dass die daraus gelernt haben. Muss man auch ehrlich sagen. Aber die Aussage von Schlotterbeck ist natürlich super interessant. Und du hast es auch schon mal erwähnt, ne? Taktisch gesehen, wo will er denn hin damit? Wo will jetzt Schlotterbeck? Hat er das wirklich aus der Emotion getätigt oder hat er da auch einen klaren Plan?
Wie gesagt, ich will dem Jungen nichts unterstellen. Ich habe das aber auch schon mal auf skysport.de kommentiert. Ich finde, dass es so ein bisschen gewirkt hat, als hat er jetzt auf so einen Moment gewartet, um einfach mal abzurechnen, um zu sagen, hey, seht her, Leute, deswegen verlängere ich gerade nicht meinen Vertrag, weil so Geschichten halt passieren, weil wir einfach fußballerisch nicht gut genug sind, weil wir ganz, ganz viele Themen haben, weil hier in der Entwicklung gerade nicht so viel nach vorne geht. Hat in dem Moment für mich ein bisschen so gewirkt. Aber dann gibt's natürlich wieder einen Post von Schlotterbeck auf Instagram, wo er ein schwarzes und ein gelbes Herz jeweils postet, als die BVB-Fans nach Freiburg gereist sind. Wo natürlich wieder alle sagen, boah, der postet da Herzen zu den BVB-Fans, der bleibt doch. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und es ist auch interessant, wie der BVB damit umgeht. Ich glaube, wenn Maxi Bayer das gesagt hätte, hätte der Kovac vielleicht gesagt, der Maxi ist ein junger Spieler. glaub nicht alles, was der sagt.
Ja gut, Schlotterbeck hat natürlich dann schon auch im Verein und in der Mannschaft auch zu Recht eine ganz andere Position.
Ja. Übrigens, Jesko, was ich ganz cool fand, bei dem Spiel gegen, weil du von der norwegischen Mannschaft sprachst, gegen Bodø, haben wir noch im Anschluss oder vorm Spiel ja lange am Strobel gestanden und geschaltet und hatten drei spanische Fans von, was war's, Getafe? Oder, Levante.
Levante.
Und die waren, also fanden das natürlich total geil, das Stadionerlebnis und so weiter und so fort, aber die waren fast geschockt, dass das Bier 5,50 in Dortmund kostet, während es bei denen 2 kostet. Ja. Der Norweger wiederum, der mit 5.500 da war.
Das kostet nur 5,50.
Alter, ist das billig. Ja. Also fand ich schon krass, wie groß das Gefälle im Fußballstadion in Europa ist.
Die Jungs und Mädels habe ich auch in der Stadt getroffen, aus Norwegen. Ja. Die waren echt gut drauf. Also war richtig geil, nett. Ja, super. Das Lustige ist, da lief eine norwegische Reporterin vom Radio rum, die mich auch kurz interviewt hat und hat mich dann auch gefragt, wo denn die Polizei sei. Sie wären das aus den anderen Städten so gewohnt, dass die Polizei ihnen auf Schritt und Tritt folgt. Und da habe ich gesagt, ja, die sind schon hier, aber ihr seid ja total chillig. Und ihr seid entspannt. Die haben so viel Erfahrung hier mit Fußballfans. Mhm. Die wissen schon, die können das schon gut einschätzen. Und das war auch so. Es war mega gut, halt schon ein bisschen lustig, dass Bodø sowohl die fast gleichen Farben als auch den gleichen Ausrüster hat wie der BVB. Das heißt also, man konnte so ein bisschen ein Spiel spielen, bist du jetzt Bodø oder bist du BVB-Fan? Aber die haben sich, ich habe da Verbrüderungen gesehen, die haben zusammen getrunken, die haben zusammen gefeiert, die haben zusammen gesungen. Ah, da geht mir mal ein bisschen das Herz auf, muss ich sagen. Ne? Ja. So liebe ich das ja. Ich finde es ja furchtbar.
10% übrigens, 10% der Bevölkerung Bodøs war im Stadion, 5.500.
Ja, das ist überragend. Ja. Und ich finde es halt, ich mag in Dortmund, auch von der Stadt, muss ich auch mal Stadt und Gastronomie und Weltklasse. Alle echt mal loben. Ich mag diese Willkommenskultur.
Ja, super.
Dieses, ihr seid hier willkommen, kommt, esst, trinkt, feiert, macht es friedlich. Ja, das finde ich ganz, ganz toll, wenn ich das in anderen Ländern sehe. Ja, also da muss ich leider besonders Spanien und Portugal nennen. Also da werden auch wirklich die friedlichsten Fans schon am Flughafen gefühlt mit einem Schlagstock empfangen.
Wie Vieh behandelt,
stimmt. Und auch in der Stadt, da stehen halt die Wasserwerfer zur Drohung und die vermummten Polizisten. Mhm. Da fühlst du dich halt auch einfach nicht willkommen, da fühlst du dich auch einfach nicht wohl. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz toll, wie das in Dortmund gehandelt wird. Und die Fans sind regelmäßig total begeistert. Und die Wirte auch.
Ja, und die Wirte auch.
Schöne Grüße
ans Wenkers.
Ans Wenkers, genau. Jörg hat, was hat er gesagt, 800 Liter Bier im Keller gehabt, glaube ich. Ja, vorsorglich. Und am Abend vor dem Spiel ist ihm schon ein bisschen der Schnaps knapp geworden, weil die Norweger da waren. Ja, das Ding war auch voll. Also am alten Markt, das Ding war voll.
Ja, sowas ist halt cool. Und auch, dass die Norweger die Möglichkeit hatten, weil ja ausgerechnet Norwegen, Glückwunsch an der Stelle, hat ja das Finale gegen Deutschland bei der Frauen-WM Handball gewonnen.
Genau.
Ja. Dass aber die auch dann Glückwunsch auch noch,
an die deutschen Frauen, ganz,
ja,
ganz toll.
Ja, sensationell. Leute. Super. Ja, richtig toll. Dass die dann noch gegen Montenegro einen Tag vorher gespielt hatten in der Westfalenhalle und es waren 1500 Bodø-Fans da aus Norwegen, die dann da auch für Stimmung gesorgt haben. Aber ist schon cool.
Und Punkt haben sie auch noch mitgenommen. Wahnsinn.
Haben sie auch noch mitgenommen. Ja.
So, Ausblick auf Gladbach machen wir jetzt noch.
Ja, Ausblick auf Gladbach, Jesko. Wo geht's hin? Ich sag ja, ein Sieg ist Pflicht zu Hause, damit du halbwegs ruhige Weihnachten hast.
Genau.
Sonst haben wir Marbella wieder, ich will nicht sagen, ein Trainerthema. So krass ist es nicht wie bei Terzic oder bei Sahin, aber wir tragen dann zumindest negative Erlebnisse mit rein in den Januar.
Für den Vibe
und es,
musst du dieses Spiel gewinnen. Da geht für den Vibe, für die Tabelle musst du dieses Spiel gewinnen, damit du wirklich ganz entspannt dann auch in die Weihnachtspause, die ja für Dortmund dann die längste ist, die du haben kannst mit dem Freitagsspiel, aber auch einfach fürs Gefühl musst du dieses Gefühl musst du mitnehmen, mit einem Sieg da reingehen.
Mhm. Ja. 100%
durchaus zu schlagen.
Gehe ich komplett mit. Ja, natürlich. Freue ich mich vor allen Dingen auf ein richtig gutes Spiel, Freitagabend live bei uns. Gladbach-Fans, die mitreisen werden und wieder Alarm machen, das Borussen-Duell. Also es wird sehr spannend. Ja. Und der BVB muss das Spiel gewinnen. Aber am Ende wissen wir erst am Samstag mehr. Jesko, ne?
Apropos Willkommen-Kultur in Dortmund. Die Gladbacher haben ja seit dieser Saison, glaube ich, eine Freundschaft mit dem FC Schalke 04.
Oh.
Ja. Mal sehen. Mal sehen.
Wie läuft sowas eigentlich ab? Das wird dann offiziell, wird dann ein Pakt.
Ich weiß es nicht. Vielleicht Blutsbrüderschaft, ja.
Ja.
Weil sie die Handfläche anritzen oder so. Ich weiß es nicht. Aber es gibt tatsächlich jetzt eine Freundschaft zwischen den Vereinen und den Fans.
Ja, okay.
Sorry, ganz kurzer Ausflug. Ich habe gestern, also am Sonntag, auch nochmal Fußball gesehen und die Schalke hatten ja die Nürnberger zu Gast, ihre traditionellen Freunde. Und die Choreo war geil. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Ja.
Also die Schalke-Fans, ich kann ja vorstellen, dass also die hatten halt, waren alle in blau-weiß angezogen und zwar so, dass das Schalke-Wappen in der Kurve war. Mhm. Und dann hatten die halt rot-weiß-schwarze Pappen und haben dann
umgedreht
und waren dann haben dann aus dem Schalke-Wappen den Nürnberg-Wappen gemacht. Ich weiß, die finden wir alle nicht gut, die findet ihr alle nicht gut, aber jetzt einfach so die kreative Leistung. Und die Dortmunder machen auch immer sensationelle Choreos.
Ja, klar.
Das ist einfach diese Fußballkultur, die in Deutschland so lebt wie nirgends anders. Das haben uns auch die Spanier erzählt übrigens, um auch auf die Jungs nochmal zurückzukommen. Ne? Also auch die haben erzählt, die würden das so genießen. Es wäre so toll in Deutschland, dass die Stimmung, die Fans, die Auswärtsfans, das Erlebnis Fußball ist in Deutschland ein ganz anderes als im Ausland.
So, jetzt könnt ihr abschließen, weil die aus Levante kamen. Könnt ihr einmal raten, welcher Fußballer, der einst für den BVB gekickt hat, bei Levante spielt?
Ja.
Kommentiert das bei uns. Wir wissen es natürlich, Jesko. Ja,
wir verraten es nicht, aber...
Stimmt, wir verraten es nicht, das ist doch mal gut. Schaut doch
könnt
mal.
Könnt ihr kommentieren.
Genau, könnt ihr kommentieren. Ja. Ah, da ist er. 31 ist er schon.
Ja.
Wahnsinn. Hat beim BVB nicht so richtig gezündet. Naja, nicht so richtig gezündet wie dieser Podcast, wollte ich schon sagen. Nein,
genau,
großen Spaß gemacht, Jesko.
Hat gezündet und wir werden den... es ist auch wieder schwierig in der Kommunikation. Hinrunden-Abschluss-Podcast kann ich nicht sagen, weil es ist nicht der Hinrunden-Abschluss. Weil
den
Jahresabschluss-Podcast. Es war unser erstes Jahr auf Süd, aber jetzt wollen wir nicht so romantisch werden. Das machen wir am Samstag. Das machen wir nämlich dann direkt nach dem Spiel gegen.
Und dann sind wir in einer kurzen Borussia Pause.
Mönchengladbach. Genau, dann machen wir eine kurze Pause und melden uns dann spätestens aus Marbella wieder. Aber das ist noch, da haben wir noch einen Podcast davor. Ja. Patrick, vielen Dank. Super interessant, wie immer. Und dann gehen wir mal in diese letzte Fußballwoche des Jahres rein.
So machen wir es. Euch alles Gute. Ciao, ciao.
Viel Spaß. Bis dann. Ciao.
Auf Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.